wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Florian. Ich bin Echte Papas Podcast Host vom, Echte Papas Podcast, klar. Und den mache ich zusammen alle zwei Wochen mit.
Mein Einsatz? Dem mit Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas. Ich muss noch eine Soundbox holen. So.
Ja.
Die das übernimmt. Genau. Schön, dich mal wieder zu sehen. Schön, dass unsere Hörerinnen heute wieder da sind.
Wie immer. Das ist das Schönste, tatsächlich.
Ja, natürlich. Genau. Und ich habe wie immer eine Frage mitgebracht, wo ich mir lange überlegt habe, wie ich die Frage stelle. Oder, ne, gibt ja Fragen, die stellst du so, gibt Fragen, die stellst du so. Und das war nicht so ganz einfach, aber ich habe mir gedacht, naja gut, dann einfach frei raus.
Du machst das spannend.
Genau, das ist, man muss den dramatischen Höhepunkt finden, ab dem man dann in die Frage reingeht, nämlich habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was gewesen wäre, wenn ihr nicht auf natürlichem Wege hättet Kinder kriegen können? Eigentlich eine ganz komisch formulierte Frage, weil eigentlich müsste es heißen, habt ihr euch damals eigentlich Gedanken darüber gemacht? Und was hättet ihr getan?
Nee, weil es gab nicht den Anlass sozusagen. Also eine sehr theoretische Frage. Ja, was hätte man gemacht? Künstliche Befruchtung, Adoption, Pflegschaft. Es gibt ja tatsächlich mehr Möglichkeiten, als man vielleicht anfangs denkt. Aber nee, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht. Aber ich kenne jemand, der sich darüber Gedanken gemacht hat.
Nein.
Ja, tatsächlich, so ein Zufall.
Und zwar ist so einfach so aus dem Hut raus.
Ist das ein Kollege von mir, arbeitet in der Motorpresse. Und der Patrick Lang, hat tatsächlich vor 2 Jahren, glaube ich, ein Kind adoptiert, ein Baby mit seiner Frau zusammen, noch ganz klein. Und ja, und das Beste kommt noch, er hat gesagt so, hey, darüber würde er gerne mal mit uns sprechen. Und da habe ich natürlich gesagt so, hey, dann komm gerne in unseren Podcast, weil das ist tatsächlich selten. Also ich meine, kennst du jemanden, der adoptiert hat?
Nein, in der Tat habe ich in meiner Bubble überhaupt niemanden. Deswegen finde ich das doch ganz spannend eigentlich.
Ich auch nicht und es ist jetzt, ich will nicht sagen, es ist ein Tabuthema. Also wir haben ja schon mal über Sterilisation gesprochen. Also es gibt Themen, über die sprechen die Leute irgendwie oftmals nicht so gerne, aber der Patrick spricht total gerne über das Thema Adoption, einfach weil es für ihn auch so positiv besetzt ist.
Jo, Punkt.
Punkt.
Holen wir mal rein und lassen ihn mal erzählen, weil genau. Ich bin gespannt.
Ja, hallo Patrick, willkommen bei den echten Papas, schön, dass du da bist.
Hi, hallo Patrick, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und du hast ja ein spannendes Thema heute mitgebracht. Es geht nämlich um das Thema Adoption. Das ist, also ich will jetzt nicht sagen ein Tabuthema, aber ich glaube, der ein oder andere spricht nicht so gerne drüber, aber du hast dich bereit erklärt, total offen darüber zu sprechen und das machen wir einfach mal und meine erste Frage hat es auch gleich in sich, finde ich, nämlich bevor wir über dieses ganze Adoptionsprozedere sprechen, gab es denn eigentlich bei euch keine Möglichkeit, auf natürliche Art und Weise Nachwuchs zu bekommen? Ich weiß, es ist jetzt keine Eisbrecherfrage.
Ja, ein bisschen schon auch, ne? Je nachdem, wie man es sieht. Also sagen wir mal so, ich kenne nur eine Möglichkeit und die haben wir natürlich ausprobiert. Das ging auch über mehrere Jahre, also ich glaube roundabout 4 Jahre lang ungefähr. Und ja, das hat nicht funktioniert. Wir haben uns sämtlichen Tests unterzogen, die man so machen kann, waren sogar beim Genetiker, um das abzugleichen und sind überall rausgegangen ohne Befund. Ja, das heißt eigentlich alles tutti, aber keiner weiß, warum das nicht funktioniert. So, das
ist ungewöhnlich, oder?
Das war die Ausgangslage. Das ist wahrscheinlich nicht der verbreiteste Fall, aber es heißt idiopathische Kinderlosigkeit, also Kinderlosigkeit ohne Befund, das wäre der Fachbegriff. Gibt's schon hin und wieder mal, also wenn man auch selber betroffen ist, sage ich mal, und dann über das Thema spricht mit Menschen, hört man immer mal wieder, ja, ich kenne auch jemand oder ja, geht uns auch so, aber da redet jetzt nicht jeder unbedingt gerne drüber, obwohl man ja nichts dafür kann. Also es ist halt so, wie es ist, ja. Genau.
Es hätte ja auch künstliche Befruchtung gegeben. Ihr habt euch für die Adoption entschieden. Magst du mal erklären, warum? Gibt es da Vor- und Nachteile, die ihr abgewogen habt? Oder persönlich kann ja Gründe haben.
Ja, 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 klar. Also wir haben uns das Thema natürlich angeschaut. Wir waren auch im Kinderwunschzentrum und haben uns beraten lassen. Das haben wir schon gemacht. Wir sind dann aber zu dem Schluss gekommen, eben aufgrund dieser Befundlosigkeit war uns das Risiko zu hoch, weil ich sag mal, künstliche Befruchtung, das ist einerseits ziemlich teuer, ja, andererseits auch ein Prozess, der ja vor allem jetzt für meine Frau körperlich anstrengend ist, auch mit der hormonellen Begleittherapie. Und es wäre dann halt eine Therapie mit sehr, sehr unklaren Erfolgsaussichten, weil wir ja den Grund nicht kennen unserer Kinderlosigkeit. Und daraus kannst du also nicht ableiten, ob du es auf künstlichem Wege umgehen kannst, was immer da im Argen liegt. Und deshalb war uns das zu unsicher, wenn man so will. Und es war, wenn ich jetzt kurz ein bisschen spirituell werden darf, dann auch irgendwie so, als würde uns das Schicksal einen anderen Weg weisen. Als sollte das nun mal nicht die Art und Weise sein, wie wir zu einem Kind kommen. Dass wir das beide wollen, das war klar. Aber so sollte es offenbar nicht sein. Und deswegen haben wir uns dann dem anderen Weg zugewandt, eben dem Weg der Adoption.
Wie war da der Entscheidungszeitraum? Also quasi habt ihr gesagt, nee, lassen wir gleich, wenden uns gleich der Adoption zu, oder habt ihr einen langen Entscheidungsprozess hinter euch?
Also wir haben uns schon Zeit gelassen mit den Entscheidungen. Ja, wir haben das eine Weile ruhen lassen, und der Prozess an sich ist jetzt keiner, der besonders schnell geht. Und ich würde auch niemandem empfehlen, das irgendwie super flink aus dem Bauch raus zu entscheiden. Wir haben uns da schon zwischen der grundsätzlichen Ideenfindung und dem Erstgespräch, dem Informationsgespräch mit dem zuständigen Jugendamt, glaube ich, ein Jahr etwa Zeit gelassen, um das nochmal sacken zu lassen, weil es einige Dinge gibt, die man für sich auch klar haben muss. Dazu kommen wir sicher noch. Also ja, es war jetzt keine überstürzte Entscheidung in dem Sinn, sondern etwas länger, ruhiger.
Okay, aber tatsächlich aufgrund dieser Kinderlosigkeit ohne Befund war diese künstliche Befruchtung jetzt auch nicht die sichere Nummer, sondern es hätte gut sein können, dass, weil niemand, kein Arzt oder keine Ärztin euch sagen konnte, woran es liegt, dass die künstliche Befruchtung das jetzt hätte auch nicht aushebeln können.
Genau, das haben uns die Ärzte auch so gesagt. Also ja. Es gibt ja eine Garantie, hast du ja nie, das ist klar, aber das ist halt so ein unbekannter Risikofaktor dann in dieser ganzen Gemengelage, der es noch ein bisschen unwahrscheinlicher macht, und ja, das war uns dann das Risiko doch zu hoch.
Das ist der Risikofaktor Natur, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Ja.
Und dann hast du gerade gesagt, dann habt ihr es erstmal sacken lassen, also dieser Gedanke mit der Adoption. In dieser Zeit des Sackenlassens, gab es da auch Punkte, die euch haben zögern lassen, oder sprach eigentlich alles für die Adoption?
Also im Großen und Ganzen im Endeffekt natürlich schon, aber es gibt Punkte, die einen zögern lassen, zumindest überlegen, oder die ein bisschen mehr Hirnschmalz erfordern, ein bisschen mehr Austausch darüber. Du hast halt bei einer Adoption die Komponente, dass es ja die leiblichen Eltern immer gibt, ja, und dass die auch ein Leben lang in irgendeiner Form, entweder sichtbarer oder weniger sichtbar, eine Rolle spielen, auch in deinem Leben und natürlich in dem Leben von deinem Kind, weil es ja völlig legitim ist, dass das Kind irgendwann auch ein Interesse daran entwickelt und die vielleicht kennenlernen möchte, wenn das nicht ohnehin von vornherein so angelegt ist. Also das ist was, das muss man für sich wissen, und damit muss man umgehen. Und es ist natürlich, und da sind wir bei den Unabwägbarkeiten, auch der Fall, dass du ja nicht genau wissen kannst, worauf du dich einlässt, im Sinne von, hat mein Kind Traumata, gibt es Erbkrankheiten, gibt es vielleicht Schäden durch Drogenmissbrauch oder Ähnliches. Das kannst du ja alles nicht wissen. Du musst aber damit rechnen. Und das ist ja was, was du selbst nicht beeinflussen kannst, aber du musst du für dich klar machen, ob du alles, was das mit sich bringen kann, auch in dein Leben integrieren kannst, ob das für dich umgänglich ist. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, oder das sind die Punkte, auf denen man ein bisschen länger rumkaut, weil man da einfach, je mehr man drüber nachdenkt, auch auf mehr Ideen kommt. Ganz salopp wäre jetzt zum Beispiel, ist mein Haus überhaupt barrierefrei im Falle einer körperlichen Beeinträchtigung? Kann ich das leicht umbauen, wenn das so wäre? Das weißt du natürlich beim Kind, das auf natürlichem Weg zur Welt kommt, erstmal auch nicht hundertprozentig, wie das gesundheitlich aufgestellt sein wird. Aber du hast mehr Anhaltspunkte vermutlich, ja. Und was dann genetisch passiert, also auch, sagen wir, wie dein Kind so drauf ist, das ist ja jetzt nun nicht zu 100% Frage deiner Erziehung, das kannst du nicht beeinflussen. Das sind die Dinge, die, glaube ich, wahrscheinlich viele Menschen zum Zögern bringen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben das für uns dann entsprechend doch positiv beschieden, auf jeden Fall.
Wir kommen ja auch gleich nochmal zum Adoptionsverfahren, aber wie war das sozusagen, was wisst ihr über die leiblichen Eltern oder ist das sehr unterschiedlich?
Das ist sehr unterschiedlich. Also da gibt's ja mannigfaltige Möglichkeiten, wie das angelegt sein kann. Es ist so, dass die leiblichen Eltern, wenn das sehr früh sehr klar ist, dass das Kind quasi zur Adoption freigegeben wird, dass die sich die Adoptiveltern mit aussuchen können. Also die sind dann auch in Betreuung im Austausch mit dem Jugendamt, das jeweils zuständig ist, und können quasi die Bewerbungsunterlagen einsehen und haben dann Mitspracherecht und können selbst darüber entscheiden, mehr oder weniger präsent zu sein im Leben. Es gibt aber auch die komplette Inkognito-Adoption, da weißt du gar nichts. Ja, und wir wissen so ein paar Sachen, aber es ist nicht viel.
Ja, finde ich ganz spannend. Lass uns da gleich mal drüber sprechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei dem, was du gerade aufgezählt hast, ist das ja irgendwie mindblowing, ne? Also, weil du kommst ja quasi vom Großen ins Kleine und immer tiefer, bei dem, was du im Endeffekt ja abwägen musst. Und das ist ja nicht mal so eben, ja, esse ich heute Eis oder esse ich morgen Eis, sondern, das ist halt, das beeinträchtigt die gesamte Zukunft. Ja, also das ist also ich glaube, da hilft nicht nur, okay, wir setzen uns mal zu einem Kaffee zusammen, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, den du da anstößt. Aber mal kurz, das Adoptionsverfahren, was Marco gerade angesprochen hat, wie kann man sich das vorstellen? Also schreibst du eine Bewerbung oder macht ihr ein Video von euch und lädst das irgendwo hoch? Oder ich meine,
also ihr alle kennt natürlich den, sag ich mal, den Arbeitsrhythmus bundesdeutscher Amtsbehörden. Da ist jetzt nicht so fancy mit, ich mache irgendwie ein Bewerbungsvideo. Hätte mir auch ganz gut gelegen von Berufswegen vielleicht, aber nee, so ist es nicht. Also das Verfahren insgesamt ist so, dass wir, wie gesagt, erstmal uns lange überlegt haben, das zu tun, und dann kann man ein Informationsgespräch vereinbaren. Und das haben wir getan. Und da kriegst du dann in einer Stunde so die Basic-Informationen über die Abläufe. Und dann war es das erstmal so. Dann musst du für dich entscheiden, erstmal re-evaluieren alle Infos, die du kriegst. Ja, okay, ist das deckungsgleich mit der eigenen Recherche? Ergeben sich daraus irgendwelche Änderungen? Und wenn dem nicht so ist, dann startet man das Bewerbungsverfahren, in dem beide Elternteile einen Lebenslauf in Textform abfassen. Also einen kleinen Aufsatz über sich selbst, ja, und eine Art, ich finde, Motivationsschreiben klingt ein bisschen doof, aber mehr oder weniger ist es sowas, ja, du erklärst so ein bisschen auch, welche Vorstellungen du grundsätzlich von Kindeserziehung hast, welche Werte dir wichtig sind, und das reichst du dann ein. Und üblicherweise kriegt man dann tatsächlich relativ schnell eine Rückmeldung dazu, und das startet dann den regulären Prozess. Und der reguläre Prozess geht ungefähr ein Jahr, die Bewerbungsphase, ja, die reine Bewerbungsphase, die beinhaltet in etwa so im Abstand von 5 bis 6 Wochen. Ich glaube, das kann aber je nach Landkreis variieren oder je nach Jugendamt variieren. Bei uns war es so im Abstand von 5 bis 6 Wochen ein Termin bei der zuständigen Beamtin. Die bleibt auch üblicherweise immer gleich. Also das ist die gleiche Ansprechpartnerin oder gleiche Ansprechpartner über die gesamte Dauer hinweg. Und dann bist du da und hast immer andere Gesprächsthemen. Das sind immer so einstündige Gespräche, die wir jetzt als sehr, sehr nett und konstruktiv empfunden haben, wo dann eben nochmal im Detail die Vergangenheit und der Werdegang des Mannes, der Frau oder bei gleichgeschlechtlichen Partnerinnen das Entsprechende besprochen wird. Es gibt Einzeltermine dann auch. Also ich war einmal alleine da, meine Frau war einmal alleine da, man spricht über die Beziehung. Also man muss sich schon ziemlich blank machen. Das ist so, ja, über die Beziehung, wie sie war, wie sie läuft, was einem wichtig ist, wie man den Partner einschätzt. Es gibt natürlich einen Hausbesuch, einen initialen, wo jemand vom Amt kommt und schaut, okay, sind die Lebensumstände überhaupt so, dass sich das anbietet, dass dein Kind wohnen kann?
Am besten ohne Termin vorher, oder? Weil ich meine, wenn du das ankündigst Wochen vorher, also ja, kann man sich doch vorbereiten, aber
das ist so ein bisschen, glaube ich, das Schreckgespenst Jugendamt, was so rumwabert. Dazu möchte ich erstmal sagen, also das Jugendamt ist nicht dein Feind. Ja. Die haben ja kein Interesse daran, dich in die Pfanne zu hauen. Und das ist nicht wie viele Schreckgeschichten das erzählen. Wir hatten, glaube ich, schon einen Termin dafür. Wir müssen ja auch da sein. Und ich glaube nicht, also die schauen jetzt nicht, ob in den Ecken geputzt ist. Das ist ja leicht behebbar, sondern eher so grundsätzlich, ja, wie du wohnhaft situiert bist, ob es genug Platz gibt. Ja, das ist ganz okay alles. Und du gibst Auskunft über die finanzielle Situation natürlich, die du hast. Du musst dir ja auch ein Kind leisten können. Das wisst ihr beide. Das ist ja nur auch nicht günstig immer. Und wir selber mussten ärztliche Atteste vorlegen, also eine gesundheitliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Allerdings nur in dem Sinne, dass du jetzt nicht so eine ultraschwere Krankheit hast, die dich in den nächsten 5 Jahren da niederlegt, weil dann ist es natürlich auch irgendwie schwierig. Polizeiliches Führungszeugnis und die ganzen Unterlagen und Urkunden, die dazugehören, Eheurkunde und so, Stammbuch abgeben, entsprechende Kopien machen, beglaubigen lassen und dies und das, notariell bestätigten Verfahrensstart beantragen. Es ist ein bisschen Rennerei und wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das nach echt viel, aber da muss man wieder wissen, das verteilt sich auf ein Jahr.
Also ich wollte gerade sagen, dafür ist das Jahr dann auch da, ne?
Eben, genau. Deswegen ist es, weil auch ein Jahr erstmal lang klingt, aber es gibt schon vieles zu tun und vieles hat halt auch Fristen und du musst warten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da in Arbeit erstickt deshalb.
Das ist jetzt quasi ja, wenn du so willst, das organisatorische Verfahren.
Genau.
Was hat es psychisch mit euch gemacht in der Zeit? Sich einmal komplett blank zu machen, wie du gerade sagtest, machst du ja auch nicht jeden Tag. Irgendwie. Und vor allen Dingen nicht vor Behörden so, ne? Das ist ja schon heftig.
Ja, klar, also ehrlicherweise muss ich sagen, es hilft, dass du immer die gleiche Ansprechpartnerin oder einen gleichen Ansprechpartner hast. Das heißt, du bist nicht, ich glaube, es würde mehr stören, wenn du da ständig mit jemand anderem zu tun hättest. Das war zumindest bei uns nicht der Fall. Und insgesamt muss ich sagen, empfand ich es tatsächlich ein bisschen auch als gewinnbringend, weil es stößt schon einen Reflexionsprozess an, der dich selber nochmal sehr genau überlegen lässt. Und am Ende ist es so, es geht ja um das Leben eines Menschen. Also da muss ich schon ja auch nachvollziehen, dass man da genauer hinschaut. Das ist ja gut, das ist ja Sinn und Zweck der Übung am Ende. Deshalb würde ich sagen, es war jetzt psychisch keine Belastung. Es gibt natürlich ein paar, sagen wir mal, Zeitabschnitte, die schwierig sein können. Ja, wenn jetzt im Erfolgsfall du ein Kind vermittelt bekommst, dann hast du erstmal 8 Wochen lang so einen Schwebezustand, weil das ist die sogenannte Zustimmungsfrist. Das heißt, die leiblichen Eltern müssen 8 Wochen lang überlegen, und können erst nach 8 Wochen die finale Zustimmung erteilen, dass das Kind tatsächlich zur Adoption freigegeben wird. Damit will man verhindern, dass auch die leiblichen Eltern überstürzte Entscheidungen treffen, weil nach Ansicht der Jugendämter und der Behörden es immer erstmal zu priorisieren ist, dass ein Kind bei den leiblichen Eltern aufwächst und nicht irgendwie die Familie verlässt. So, das ist deren, sag ich mal, behördlich festgelegte Prio 1. Und das ist natürlich ein Zustand, den muss man irgendwie verdauen. So, wenn man aber sehr schnell einfach für sich klar hat, das ist mein Kind und ich glaube nicht, dass sich daran was ändert, also sich darauf sehr vollumfänglich einlässt und ehrlicherweise vielleicht auch diesen Schwebezustand so ein bisschen im Kopf nach hinten schiebt, dann hilft das. Aber damit geht jeder anders um. Also das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der belasten kann auch. Aber ansonsten ist das Verfahren eigentlich ganz okay.
Okay, aber nochmal zum Verfahren selbst. Also du hast ja gesagt, das geht über ein Jahr. Ihr hattet in Abständen von 6 Wochen immer die Gespräche, musstet gewisse Papiere bereitstellen und habt dann nach Ende dieses Bewerbungsverfahrens ja auch erstmal ein Go bekommen, oder? Also nach dem Jahr hätte es auch sein können, dass das Jugendamt sagt, aus welchem Grund auch immer, nee, ihr beide seid nicht.
Genau, das kann auch sein. Also dass nach Durchsicht aller Gesprächsprotokolle und aller Unterlagen das Jugendamt sagt, das passt nicht für Adoptiveltern, die Möglichkeit besteht. Okay. Weil es gibt dann am Ende des Jahres einen Abschlussbericht der dich begleitenden Beamtin oder des Beamten und dann kommst du in die Liste quasi. Ja.
Okay. Und gab es eigentlich im Laufe dieses Jahres irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, so, nee, das geht mir jetzt zu weit? Also, weil wir haben ja schon gesagt, man muss sich ganz schön nackig machen. Also auch diese Einzelgespräche und wenn man über die Beziehung spricht, du hast das jetzt eher als gewinnbringend gerade beurteilt, aber gab es auch irgendwas, wo du sagst, so, das hat die nun eigentlich überhaupt nicht zu interessieren?
Nee, tatsächlich nicht. Also die hat ja alles zu interessieren. Nochmal, das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Ich glaube, für tendenziell introvertierte Menschen ist vielleicht schwieriger. Ich bin jetzt jemand, der ja auch sonst viel in der Öffentlichkeit stattfindet, dann ist es nicht so schlimm für mich. Aber eigentlich ging mir das nicht zu tief. Da war, muss ich sagen, es ist eher unangenehm so die ganze Zeit vorher, wo man versucht hat, schwanger zu werden und dann sich mit Ärzten ausgetauscht hat und so. Das empfand ich jetzt persönlich als irgendwie weniger angenehm, weil da nie so sicher war, wohin die Reise geht. Aber im Adoptionsverfahren hast du ja ein klares Ziel. Und dann bist du auch willens, den Weg entsprechend zu verfolgen.
Und jetzt Trommelwirbel, 2023 kam euer Sohn, beziehungsweise war ein paar Tage alt zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Wie kurzfristig war die Nachricht, beziehungsweise wie ging es euch da? Also ich meine, da dreht sich ja nochmal einmal alles auf den Kopf, ne? Also wahrscheinlich in so einer Zeit, in der man überhaupt nicht damit rechnet.
Ja.
Und gar nicht darauf vorbereitet ist innerlich.
Das stimmt. Wir waren natürlich nicht darauf vorbereitet. Also zum Zeithorizont kann man sagen, also nach Abschluss unserer Bewerbung, nachdem es den Abschlussbericht gab, dann liegt der da erstmal. Und du bist dann in der Liste, wie ich sagte, ja, der möglichen Paare. Und dann ist es erstmal grundsätzlich reichlich unwahrscheinlich, dass du eine Inlandsadoption erfolgreich vermittelt bekommst. Ganz einfach, weil es wesentlich mehr Paare gibt als Kinder, die zu vermitteln sind.
Mhm. Gibt es da also Erfahrungswerte? Was sagt das Jugendamt, nachdem sie gesagt haben, ja, ihr kommt in die Liste und jetzt stellt euch mal darauf ein, ihr müsst jetzt noch wie viele Monate oder Jahre warten?
Also da sprechen wir schon über Jahre. Mhm. Auf jeden Fall über Jahre, Monate, das gibt's nicht. Wir sprechen über Jahre oder gar nie. Mhm. Und bei uns hat es sehr überraschend nur ein Jahr gedauert, bis der Anruf kam. Und der Anruf, das war eigentlich eine schöne Szene. Wir waren zu dem Moment spazieren im Wald mit unserem Hund. Das war, ich glaube, am Wochenende, also so eine größere Runde laufen wir da immer. Und dann klingelte mein Handy und ich habe auf die Nummer geguckt und dachte erst mal, sag mal, geht's noch? Ich mutmaßte einen beruflichen Kontakt und dachte so, es ist Wochenende, vormittags, das muss ja auch nicht sein. Und meine Frau hat mich dann noch dazu ermutigt, meinte, jetzt geh halt kurz ran. Ich wollte es schon wegdrücken.
Habt ihr die Adoptionsstelle nicht ins Handy eingespeichert?
Das ist bei Behörden immer ein bisschen schwierig, weil da ändert sich manchmal die Durchwahl und die werden umgeleitet auch über Landesbehörden und so. Das ist nicht die Ortsvorwahl. Also das konnte man nicht. Okay. Genau. Ja. Außerdem haben wir meistens über E-Mail kommuniziert. Aber ich habe die Nummer jedenfalls nicht erkannt und bin dann ran und dann war es aber unsere Ansprechpartnerin, die erstmal meinte, ja, wir hätten uns schon eine Weile nicht mehr gesprochen. Sie wollte sich erkundigen, ob wir denn noch weiterhin auf der Liste bleiben wollen. Und das ist eigentlich ein normaler Vorgang, dass die Paare, die quasi in der Liste stehen, so in Abstand von einem Jahr, anderthalb Jahren immer wieder kontaktiert werden, ob das noch aktuell ist. Und da dachte ich, okay, ja, dann ja, sind wir. Und dann sagte sie, dann setzen Sie sich jetzt mal hin. Und ich meinte, das ist gerade schlecht, weil ich stehe mitten im Wald und habe dann auf Lautsprecher geschaltet. Und dann haben wir erfahren, dass es ein Kind gibt zur Vermittlung und dass wir dafür ausgesucht wurden. Wir sollen jetzt eine Nacht drüber schlafen und uns am nächsten Tag dann zurückmelden, ob wir denn bereit sind, da weiterzumachen. Also.
Okay, ich habe ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Du wahrscheinlich auch.
Ich auch, ja.
Als ihr euren Sohn bekommen habt, war er ja 12 Tage. Das heißt, wie alt war er da, als dieser Anruf?
Uff, das muss er, das müssten, ja, 8 Tage dann.
Okay. 4 Tage. Okay. Oh.
Genau, also am Ende waren es 4 Tage zwischen Anruf und Einzug, wenn man so will. Ja.
Das kennen die meisten nur von der Schwiegermutter oder so. So schnell dann,
wir sind dann sehr viel länger gelaufen, diesen Spaziergang, als ursprünglich geplant.
Der Hund musste dann getragen werden zum Schluss.
Der hat sich auch gewundert. Aber das war gut, weil ich glaube, wenn wir beide irgendwie im Haus gewesen wären, da hätten wir gar nicht gewusst, wohin mit uns. Und so konnten wir einfach durch den Wald spazieren. Das war ganz hilfreich. Und wir haben natürlich relativ schnell für uns klar gehabt, das ist der Moment, dass wir machen dann natürlich weiter, logischerweise, und haben dann schon angefangen, uns Namen zu überlegen und wie wir das jetzt machen und so. Dann haben wir uns zurückgemeldet, haben gesagt, klar, lass uns das weitermachen, und dann wird ein erstes Treffen vereinbart mit dem Kind. Also natürlich nicht mit dem Kind, das kann das ja nicht entscheiden, aber mit den Zuständigen. Dann haben wir den Kleinen zum ersten Mal besucht. Und danach hast du nochmal eine Nacht quasi, um drüber zu schlafen. Und dann musst du dich entscheiden, wie es weitergeht. Ob es das ist für dich. Für uns war es das. Und dann hatten wir plötzlich ein Kind. Und dann stehst du an der Türschwelle und denkst dir, okay, das ist jetzt für immer.
Ja, so ist das tatsächlich bei anderen Kindern ja auch. Ja. Aber ihr hattet natürlich eine ganz andere Vorgeschichte. War denn für einen Einzug alles schon parat? Hattet ihr schon ein Kinderzimmer? Ich meine, wenn man schwanger ist, weiß man, nach 9 Monaten sollte man eigentlich alles da haben. Bei euch mit der Ansage auch mindestens ein Jahr Wartezeit mindestens, ne? Da ist man sicher nicht so gut vorbereitet, oder?
Wir hatten gar nichts. Also wirklich gar nichts, aber wir hatten tatsächlich auch bewusst gar nichts, muss man sagen, weil also wir haben natürlich den Platz bei uns zu Hause und wir hätten jetzt auch ein Kinderzimmer einrichten können. Aber ganz ehrlich, das irgendwie wäre es ein bisschen creepy, wenn du ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer hast, ohne zu wissen, ob da jemals ein Kind leben wird. Und dann siehst du dich ständig mit dieser Situation konfrontiert. Also wir haben das schon auch ein bisschen aus unserem Alltag rausgehalten, auch weil wir damit nicht gerechnet haben, sondern wir haben natürlich klar für uns gewusst, wenn es passiert, dann nehmen wir es, wie es kommt, und dann sind wir auch so agil und gesettelt, dass wir darauf reagieren können. Plus, wir haben natürlich den hilfreichen Umstand, dass es auch befreundete Paare mit Kindern gibt in unserem Umfeld, die dann noch Sachen haben. Und so hatten wir dann sehr schnell, was man so braucht, die Schale fürs Auto, einen Kinderwagen und ein Bett, ja, also diese Basics. Trotzdem stand ich, und den Moment werde ich auch nicht vergessen, in der Drogerie dann. Am Tag, bevor wir dann unseren Sohn abgeholt haben, und standen da zum ersten Mal in dieser Abteilung, wo die Windeln sind und die Pränahrung, also der Stillen ist ja natürlich nicht, also muss sie ja mit Fläschchen füttern, und wo die ganzen kleinen Kleider hängen und so. Da standen wir da. Also was machen wir denn jetzt? Was brauchen wir eigentlich? Ja, und alle sagen dir immer, so ein Säugling, der braucht ja nicht viel. Aber das glaubst du natürlich erstmal nicht. Ja, heute würde ich das auch unterschreiben, aber da waren wir schon so, okay, wir haben einigermaßen kopflos Sachen gekauft. Ja, welche Windelgröße und so. Damit habe ich mich ja nie befasst. Also ich wusste gar nicht, wie das einzusortieren ist, dass Produktbeschreibungen dankbarerweise immer mit irgendwelchen Tabellen versehen sind. Damit kann man dann arbeiten. Das groovt sich schnell ein, ehrlich gesagt. Aber wir hatten wirklich gar nichts zum Start.
Und tatsächlich dafür ist das Jugendamt wahrscheinlich auch nicht zuständig, oder? Die sagen dann, hier ist das Kind, viel Spaß. Und, und tatsächlich so, bei einer normalen Schwangerschaft hat man ja in der Regel eine Hebamme, die man alles fragen kann. So eine Anlaufstelle hat euch natürlich auch gefehlt, oder?
Das hat uns zu Anfang gefehlt, das stimmt. Aber über das Programm Frühe Hilfen, in das man dann quasi automatisch reinkommt oder wo du Zugang dazu kriegst, da geht es dann sehr schnell, weil hätten wir jetzt eine Hebamme suchen müssen, quasi regulär auf dem freien Markt, wenn man so will, ich glaube, da wären wir nicht so schnell zu Pass gekommen. Und so wurde das übers Land quasi vermittelt. Du rückst dann halt prioritär nach oben. Wir haben aber trotzdem bis zum ersten Besuch der Hebamme 2 Wochen gewartet. Also in den ersten 2 Wochen war niemand da. Die war aber schon, also ich hatte mit ihr telefoniert und die meinte dann auch, wenn irgendwas ist, dann ruf mich an, kannst mir auch auf WhatsApp schreiben, ich bin immer erreichbar, wenn du Fragen hast. Und das war dann okay. Dazu muss man sagen, dass meine Frau sich auch ein bisschen mit Kindern auskennt. Also sie arbeitet als Erzieherin, kennt sich jetzt entsprechend nicht mit ganz kleinen Kindern aus, also nicht mit Säuglingen, aber schon so mehr als ich, ja, auf jeden
Fall. Ja. Jetzt mal wieder meine Frage nach der Mentalität, beziehungsweise nach der psychischen Verfassung. Wie habt ihr euch mental darauf vorbereitet? Abgesehen davon, dass wahrscheinlich, ja, auch da wieder, ne, mit dem Telefonat irgendwie im Prozess angestoßen wurde. Aber wie hat er sich, also habt ihr dann mehr Respekt davor gefühlt? Hat die Freude überwogen oder wie bereitet man sich darauf vor, auf diesen Moment, an dem ihr das erste Mal aufeinander trifft?
Also es hat ganz klar, hat die Freude überwogen. Ich meine, die Unsicherheiten, die rutschen dann nach hinten. Zumindest bei uns war das so, weil sich da ja ein Herzenswunsch erfüllt hat. Also dass der Kinderwunsch, der war ja da. Und das war quasi von einem langen Marathon jetzt die Ziellinie, die wir durchquert haben. Als hätte sich so ein Knoten aufgelöst. Es endlich so war, wie es sein soll. Und dann bist du halt vorbehaltlos, positiv und glücklich in den Moment gegangen. Und das hat sich auch nie wieder ins Gegenteil verkehrt, natürlich.
Aber ich kann mir fast vorstellen, dass man als Adoptiveltern fast besser auf diesen Moment vorbereitet ist als bei einer normalen Geburt. Weil klar, du hast Geburtsvorbereitungskurse, aber da geht es letztendlich immer sehr um Atmen, Äpfel schütteln, Pipapo. Aber so diese Gespräche, von denen du erzählt hast, die ihr auch im Jugendamt habt, die dann ja auch so viel Reflexion irgendwie anstoßen, hat man tatsächlich bei einer normalen Schwangerschaft, glaube ich, gar nicht, oder?
Guter Punkt, ja.
Ja, Genau so habe ich das auch empfunden. Das ist exakt, was ich meinte vorhin mit dem reflektierten Prozess, den das anstößt und warum ich das auch gut fand, gerade für jemanden wie mich, der jetzt als Medienheini mit Kindern ja eigentlich im Berufsalltag nichts zu tun hat, mich da tief ins Thema einzufuchsen und das auch für mich selber ständig zu hinterfragen, das ist da natürlich sehr gewinnbringend, weil du dann recht gefestigt bist in deinem Standing, auch Umgang mit der Thematik.
Nichtsdestotrotz, wie war es dann zum ersten Mal, deinen Sohn im Arm zu halten, nach ja nicht 9 Monaten, sondern 2 Jahren, glaube ich, ne? Oder? Von vom Anstoß des Verfahrens bis zum...
Genau, bis zum ersten Treffen quasi. Genau.
Ist ja schon eine sehr lange Schwangerschaft gewesen.
mentale Schwangerschaft. Das war natürlich super aufregend. Meine Frau hat ihn zuerst auf dem Arm und das war einfach, also ich war sehr beeindruckt davon, wie klein so ein Mensch sein kann. Ich glaube, so geht's jedem am Anfang wahrscheinlich. Und dann meinte die Dame vom Jugendamt, Herr Lang, Sie wollen Sie ihn nicht auch mal auf den Arm nehmen? Und dann war ich erstmal so, was ich? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und nicht, dass ich es kaputt mache. Das hat aber dann ganz gut geklappt. Und wir saßen echt sehr, sehr lange. Lange Minuten einfach nur still da. Er hat geschlafen dabei auch, aber war gar nicht wach in dem Moment. Ja, auch hätte ich so nicht gedacht, ne, wie viel die pennen eigentlich am Anfang.
Wenn es gut läuft.
Ja, wenn es gut läuft. Da läuft es sehr gut. An der Front hatten wir wirklich nie Probleme. Und ich war da natürlich einigermaßen ergriffen. Und dann erst kommt ja so die Realisationsphase, so denkst, okay, das wird jetzt Wirklichkeit, das ist jetzt tatsächlich geschehen. Aber das, glaube ich, ist wahrscheinlich wirklich gut vergleichbar mit einer natürlichen Schwangerschaft am Ende. Da nehme ich an, ging es euch auch nicht anders, wenn du dann das Kind auf dem Arm hast und denkst dir, okay, wow, das ist jetzt mein Sohn, meine Tochter. Und ich war dann einfach nur schon ab dem Zeitpunkt ultra gespannt auf jeden Tag, der kommt. Auf jeden Abschnitt, auf weiß ich nicht, ja, das erste Mal Brei essen, im Fußballspielen, im Garten, Einschulung. Da ist richtig so ein Film losgegangen und ich dachte, wow, das steht mir jetzt alles bevor und da freue ich mich drauf. Und das ist immer noch so.
Kommen wir mal zur harten Realität, weil zu dem Ganzen gehört ja auch der Arbeitgeber unter anderem dazu. Der ja auch, ich würde mal sagen, nichts zu sagen hat, aber trotzdem irgendwie doch eine Meinung dazu hat. Wie habt ihr da vorher drüber gesprochen? Wusst die Bescheid oder haben die sich auch vielleicht darauf vorbereiten können, dass du mit Elternzeitwünschen auf sie zukommst?
Ich habe von Anfang an ganz offen mit meinem Arbeitgeber drüber gesprochen, mit meinen direkten Vorgesetzten, auch mit meinen Mitarbeitern und habe gleich ab Start gesagt, wir sind in einem Bewerbungsverfahren für eine Adoption. Ich kann zeitlich keine Horizonte nennen. Ich möchte, dass ihr das wisst. Ich kann euch über die quasi Meilensteine auf dem Laufenden halten. Aber das kann im Zweifel halt sehr schnell gehen. Und das war für keinen in meinem beruflichen Umfeld eine Frage, dass da irgendwelche Steine in den Weg zu legen sind. Das war klar. Das ist so. Und wenn es passieren sollte, dann hat das Prio 1. Natürlich hat nicht jeder den glücklichen Umstand, dass er so einen Arbeitgeber hat, der das mitmacht. Jetzt haben wir einen sehr ähnlichen Arbeitgeber. Ist das dankenswerterweise gut gelaufen. Und als Journalist kannst du auch sehr flexibel arbeiten. Wir haben uns natürlich die Elternzeitfrage überlegt und angeschaut. Ich muss halt sagen, das ist finanziell echt schwierig. Das hätten wir, glaube ich, nicht so gut stemmen können, aber ich konnte das zeitlich trotzdem sehr gut umsetzen, weil ich in der ersten Zeit dann einfach nur von zu Hause, also ich habe erstmal komplett frei gemacht natürlich, logischerweise so ein paar Wochen und dann nur von zu Hause gearbeitet, erstmal nur in Teilzeit und dann nur Homeoffice und dann ging sich das ganz gut aus. Und meine Frau hat Elternzeit genommen, Ist sie auch noch. Jetzt Ende des Jahres geht's dann in die Kita. Und dann geht's weiter.
Wir hatten gerade noch mal über das Thema so Bindung, Vaterliebe, Mutterliebe. Man weiß ja irgendwie, das stellt sich auch bei anderen Elternpaaren nicht so auf den Fingerschnipp ein, sondern das wächst ja. Mhm. Wie war das bei dir? Was euch natürlich gefehlt hat, war irgendwie diese 9 Monate Schwangerschaft, wo man ja schon, also von der Frau ganz zu schweigen, die merkt ja, wie das Kind in ihr wächst, aber auch als außenstehender Vater sieht man natürlich, es wird immer größer, man kann Tritte spüren. Das hat alles gefehlt. Mhm. Hat das irgendwelche Auswirkungen oder war es zum Zeitpunkt, als du zum ersten Mal deinen Sohn auf dem Arm hattest, war alles andere vergessen und man guckte nur noch nach vorne?
Das war so. Also da ist halt natürlich dann quasi alles auf einmal über dich hereingebrochen. Ja. Ja. Und das war keine Hinführung wie jetzt bei einer Schwangerschaft. Aber ich würde nicht sagen, dass man das irgendwie, also dass es sich negativ bemerkbar macht, gar nicht. Das kann man nie ausschließen. Ja, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Das kann auch schwieriger sein. Wir hatten nicht das Problem, weil wir beide sehr klar mit dem Mindset an die Sache rangegangen sind, was ich vorhin schon meinte, wie das ist genau das, wie es sein soll, und haben das gar nicht in Frage gestellt. Und dann hast du natürlich, was den Bindungsaufbau betrifft, den Vorteil, dass nicht gestillt wird. Ja, das ist nicht per se ein Vorteil, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich weiß natürlich, dass das die erste Wahl wäre für ein Kind, aber dadurch, dass wir ja zwangsläufig mit der Flasche füttern mussten, haben wir das halt immer im Wechsel gemacht von Anfang an. Und das waren immer sehr intime Momente, für die man sich auch immer Zeit gelassen hat und hat echt ordentlich was weggezogen am Anfang. Da muss man ja ständig füttern. Und dadurch ist, glaube ich, schon sehr früh eine Bindung entstanden. Und irgendwann später mit zunehmendem Alter zahlt sich aus? Du merkst es dann erstmal so, wenn Motorik und Sprache oder auch andere Formen der Kommunikation so weit gediehen sind, dass du so zurückgeliebt werden kannst. Also so proaktiv. Und da geht dir natürlich das Herz auf. Ja. Also
zurückgeliebt ist ein schönes Wort. Ja. Sag mal, du hast vorhin schon gesagt, dass die leiblichen Eltern natürlich immer so ein bisschen im Hintergrund sind oder im Hinterkopf.
Können sein.
Genau, aber das ist wahrscheinlich die große Kunst, das dann auch möglichst tief irgendwo im Gehirn zu verstecken, oder? Dass sie nicht ständig präsent sind für einen?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so proaktiv verstecken muss. Am Ende, und das würde ich jedem empfehlen, ist es so, dass man immer besser damit fährt, wenn man die Situation annimmt, wie sie ist. Ja, du musst es natürlich jetzt nicht ständig in den Vordergrund stellen, du musst auch nicht jedem auf die Nase binden, aber ich bin mir wohl der Situation bewusst eigentlich zu jedem Zeitpunkt. Es belastet mich nur nicht, weil am Ende, das Verfahren ist jetzt abgeschlossen, ja, mein Sohn ist mein Sohn von jeglichen Wegen, die das deutsche Recht vorsieht, und da gibt's ja einige. Also das ist alles gesettelt, das wird sich nicht mehr ändern, das ist ja Fakt. Ja.
Und nach den 8 Wochen, von denen du gesprochen hast, wo die leiblichen Eltern noch einen Einspruch haben sozusagen, ab da ist es ja auch unwiederbringlich, oder? Also dann kann auch nichts mehr passieren. Und ob die leiblichen Eltern jetzt noch irgendwie ein Anrecht auf Information haben oder auf Kontakt, das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
Oder? Ich hoffe, da gibt es jetzt keine wütenden Leserzuschriften. Ich glaube, ich habe nicht alle Regularien im Kopf tatsächlich. Ich glaube, das Recht auf Kontakt haben sie immer. Das geht dann aber über eine Chiffre, also du wirst schon vorher dann angefragt. Das geht nur übers Amt, ja. Ob du das zulassen möchtest. Ich würde sagen, richtig sicher ist es mit dem Moment, wo du die Geburtsurkunde in der Hand hältst, wo du draufstehst als Elternteil. Dann ist es komplett final erledigt. Es ist ja nach Adoptionsvermittlung und nach dem Verstreichen der 8 Wochen so, dass das erste Jahr die sogenannte Adoptionspflege ist. Das heißt, du brauchst theoretisch dann noch in diesem Jahr für größere Geschichten, wenn es jetzt OPs gäbe oder irgendwas Medizinisches, brauchst du eine Unterschrift vom Amt. Also du hast auch einen Vormund, das Kind hat einen Vormund vom Amt. Du kriegst aber eine Bescheinigung vom Jugendamt, dass du quasi in Adoptionspflege bist, und das bringt die gleichen Rechte mit sich, wie alle Eltern auch haben, also Kindergeld, Elternzeit, alles, was dazugehört, das kannst du damit belegen. Und dann hast du noch so ein Jahr lang, wo du begleitet wirst, noch, also enger begleitet wirst vom Jugendamt und vom Vormund, die kommen dann so alle 2 Monate mal vorbei und schauen danach, wie es dir geht und so, ob alles läuft. Auch da, das sind keine Kontrollbesuche. Die waren auf dem Kaffee da, die wollten ein bisschen spielen mit dem Kleinen.
Die wollten spielen.
Ja, das ist sowas wirklich. Dann gibt es irgendwann ja ein Gerichtsverfahren. So, der einen richterlichen Ausspruch über die Rechtsmäßigkeit der Adoption. Und das klingt spektakulär, und wir haben uns ein bisschen vorgestellt, dass es so leichte Barbara Salisch-Vibes hat mit Robe und Hammer und so. Das war es halt gar nicht. Das war halt einfach ein stinknormaler Verwaltungsakt. Ja. Du gehst da rein, da sitzt ein Richter, der wollte nicht mal unsere Ausweise sehen oder so. Der meinte, ja, jetzt kann er sich ja, also glaube jetzt nicht, dass hier jemand anderes auftritt. Ist alles okay, Namen abgefragt, paar Kontrollfragen, ja, ob wir wirklich die sind, die wir vorgeben zu sein. Und dann setzt er da seinen Stempel drauf, und das war's. Und der trug nicht mal eine Robe. Das war reichlich unglamourös in Gerichtskreisen gedacht, aber dann gehst du da raus, und dann ist es so gesehen rechtlich erstmal fest, ja. Und dann ist auch nichts mehr mit irgendwelchen Ansprüchen oder was weiß ich, was man sich ausmalt, was passieren könnte. Das ist dann durch.
Bevor wir gleich zum Ende kommen, zeitlich gesehen, hast du 3 gute, schnelle Tipps für Paare, die sich gegebenenfalls mit der Frage befassen, was man, oder ja, Punkt, die sich mit dem Gedanken beschäftigen sozusagen, ne? Also ich meine Pro-Tipps wahrscheinlich eher.
Pro-Tipps. Pro-Tipp Nummer 1, hört euch diese Podcast-Folge an.
Bester Mann.
Kurz, schmerzlos. So.
Nee, also ganz klar ist ein Tipp, habe ich schon gesagt, Zeit lassen mit der Entscheidung. Ja, das nicht überstürzen und vor allem Zeit lassen, weil man ehrlich mit sich selber sein muss. Ja, komme ich mit allen Unwägbarkeiten klar, die das Verfahren mit sich bringt, die vielleicht auch ein Adoptivkind mit sich bringt. Das muss man für sich selbst wirklich ehrlich beantworten. Sonst kommt man da nicht weiter. Dann würde ich sagen, nicht verunsichern lassen durch eigene Recherche und Erfahrungsberichte, weil ich sag mal so, nach Gesetzen der Logik machst du es nicht. Ja, also wenn du dir anschaust, okay, das Verfahren ist so lang, ich muss das und das und das und das erledigen, und die Wahrscheinlichkeit ist so klein, nach Logik würdest du sagen, das lohnt sich nicht. Und man sieht natürlich auch, und das kennt ihr als Medienschaffende genauso gut wie ich, viel mehr die Schock- und Negativ-Schlagzeilen und die Berichte über Fälle, wo es nicht gut läuft, wo irgendein Drama passiert ist, weil das ist die bessere Zeile, weil das halt klickt. Die Geschichte, alles ist super, ist ja meistens keine Geschichte, zumindest nicht für irgendwelche Publikationen. Und da würde ich nur raten, nicht verunsichern lassen davon. Das eigene Gefühl muss stimmen, was andere schreiben, ist wirklich nicht nur zweit-, sondern drittrangig. Und der letzte Tipp ist, auch das habe ich schon gesagt, das Jugendamt ist nicht dein Feind, ja, sondern das Jugendamt ist dein Freund. Die bieten Unterstützung an, die sind sehr gut im Thema, die sind immer ansprechbar.
Wollen nur spielen.
Genau, im Zweifel wollen die nur spielen und einen Kaffee. Ja, das ist alles leistbar. Auch da muss man sich einfach drauf einlassen, und dann ist das wirklich auch eine schöne Sache.
Schön.
Ja. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, unser Podcast geht maximal eine Stunde, obwohl es manche Gäste und manche Themen gibt, wo man auch 24 Stunden podcasten könnte. Das hier ist so ein Fall. Also ich habe noch 1000 Fragen, aber ich komme trotzdem mal zur letzten Frage. Und zwar ist das unsere Abschlussfrage, die immer gleich ist in jeder Podcast-Folge. Und zwar geht es darum, dass wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist haben, die von Gast zu Gast anwächst. Also jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt, kann aber auch dein Lieblingslied sein, kann das Lieblingslied deines Sohnes sein oder eins oder ein Ohrwurm, den du heute nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Und jetzt bist du dran. Welches Lied darf auf unsere echte Papas-Playlist von Spotify?
Also für Lieblingslied des Sohnes, da müssen wir ja die Tony-Box einmal durchhören. Das ändert sich reichlich schnell. Ich habe aber mir einen Song überlegt tatsächlich, der in dem Jahr, als wir zusammengefunden haben, glaube ich, bei diesem Spotify-Wrapped-Ding dann am Ende des Jahres bei mir auf Platz 1 war. Auch meine Frau mag das Lied sehr gern. Und das hat ein paar sehr schöne Zeilen drin, die ich passend finde. Es klingt jetzt kitschig, wenn ich auf Deutsch übersetze, aber keiner liebt dich so sehr wie ich. Das kann ich dir versprechen. Ist ein Love-Song im weitesten Sinne, aber einer mit Pfeffer. Und zwar heißt er Heart Attack. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, das man hat, wenn man den Anruf kriegt. So eine Mini-Herzattacke von den Editors.
Oh, Editors. Großartig.
Ja. Die sind super. Passt in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch super zum Thema.
Auf jeden Fall.
Gut, also dieses Lied kommt auf die echte Papas-Playlist auf Spotify, wo ihr übrigens auch diesen Podcast hört. Jetzt kommt ein bisschen Werbung, Patrick, für uns. Den ihr abonnieren könnt, bewerten, downloaden, weitersagen, empfehlen, was man halt mit so einer Podcast-Folge so machen kann. Und wenn ihr eine Frage habt zu diesem hochinteressanten Thema heute oder generell zu unserem Podcast, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, und wohin die E-Mail geht, das weiß wie immer der Florian.
Genau, die geht wie immer an podcast@pop.de.
Genau. So, und jetzt noch einmal kurz zu dir. Wenn man noch irgendwas von dir wissen will, also klar, schreibt uns jederzeit die E-Mail, aber ihr könnt euch natürlich auch direkt an den Patrick wenden, sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Hörer und Hörerinnen mit dem Thema Adoption sich beschäftigen, aber wenn sie irgendwie eine Nachfrage haben, wie kann man dich am besten erreichen? Was ist dein präferierter Social-Media-Account? Wo findet man mehr über Patrick Lang?
Das dürft ihr natürlich gerne. Man findet mich auf Instagram unter dem Namen The Driven Pat. Mit Unterstrichen getrennt, glaube ich. Driven, weil ich also hauptberuflich ja viel mit Autos zu tun habe. Ja. Das ist wahrscheinlich der beste Weg. Ansonsten, wenn E-Mail-Anfragen euch erreichen, dann leitet ihr mich natürlich gerne weiter.
So machen wir das. Super. Dann, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du echt so offen über dieses Thema gesprochen hast, weil ich glaube, das ist tatsächlich nicht gang und gäbe, und es ranken sich viele Gerüchte auch darum, die vielleicht auch Leute abhalten, einfach auch mal in die Richtung zu denken.
Genau. Das sollten sie nicht.
Deine Erfahrung jetzt über ein Jahr, dich bei den beim so blank zu machen quasi, hat uns ja auch geholfen.
Genau, stimmt. Ich bin da sehr erprobt, das heißt, ja.
Sehr zugänglich.
Haben wir Glück gehabt. Gut, also vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Dankeschön, alles Liebe.
Gerne.
Genau.
Und euch auch.
Dankeschön, und alle anderen hören wir hoffentlich in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.